Das Thema heute Morgen, ich habe ja letztes Mal schon gesagt, möchte das Thema Gott dienen vertiefen. Wir sind immer noch bei dem Thema Gemeinde. Gemeinde ist ja ein Organismus wie ein Leib, wo die Glieder daran sind und einander dienen und helfen, Tätigkeiten ausüben. Und es geht darum, dass wir als Christen diese Realität, wir sind nicht einfach nur eine Versammlung, wo Menschen nebeneinander sind und miteinander irgendwas austauschen, sondern wir sind miteinander mit dem Heiligen Geist verbunden und wir sind von Gottes Gedanken her solche, die anderen, die Gott und anderen dienen wollen. Das ist Sinn und Zweck. Durch den Leib Christi will Gott sein Reich in dieser Welt umsetzen, gründen, tun, was Gott will in dieser Welt. Und an uns selber soll eine Entwicklung stattfinden. Diese Dienste, die Gott in die Gemeinde gegeben hat, wenn es um Verkündigung geht, hat diesen einen Sinn, dass die Glieder eingerenkt werden können, damit sie dienen können. So steht es im Epheserbrief. Ein Gelenk, das ausgerenkt ist, das kann man nicht mehr benutzen im Moment, bis es wieder eingerenkt ist. Und die Verkündigung und die Lehre in der Gemeinde hat dieses Ziel, dass Menschen dienen, lernen, dienen können und in der Erkenntnis Jesu Christi wachsen. Also heute Morgen den Platz einnehmen, den Gott für dich vorgesehen hat. Ich habe drei Punkte. Das eine ist Gott dienen, das andere dem anderen dienen und das dritte die Kraft für den Dienst und das Ziel des Dienstes. Wir beginnen wieder mit diesem Aspekt, wie denn Gott das Thema Dienen bewertet und sieht. Wir mögen irgendwelche Bewertungen haben, aber Gott, für Gott hat Dienen eine ganz besondere Bedeutung. Man sieht das unter anderem daran, Jesus ist gekommen, um zu dienen. Also Jesus ist ein Diener. Und man darf sagen, eine Facette des Wesens Gottes ist, dass er dient, für uns etwas tut. Jesus hat sein Leben für uns als Lösegeld gegeben. Das ist sein Dienst, neben anderen Dingen auch. Und die Werteskala, was ist denn wirklich vor Gott bedeutungsvoll, ist wichtig, zählt, ist anders wie die in der Welt. Bei Gott heißt es, der Größte unter euch soll euer Diener sein. Also ist es ganz entscheidend, welche Haltung wir haben. Dienen ist zuerst und vor allem eine Haltung in all dem, was ich tue. Was ist meine Absicht mit dem, was ich tue? Und Jesus, kann man sagen, ist die große Reinigungskraft Gottes. Er hat unseren Dreck auf seinen Körper geladen und hat unsere Sünde hinweggetragen. Also, nur wieder, damit wir in das Thema hineinkommen, wie Gott dieses Thema sieht und welche Bedeutung es vor Gott hat. Und darum ist es ja auch für dich als Christ von ganz hoher Bedeutung, ob du diesen Prozess zum Dienst, ob du da hineingehst, ob du hier im Gottesdienst sitzt oder Glied an der Gemeinde bist, wo du einfach versorgt werden willst. Oder ob du sagst, ich bin einer, der hat eine Funktion. Was soll die sein? Paulus sagt im Römerbrief, nachdem er all die Gnadengaben Gottes aufgeführt hat, ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Jetzt ist im Kapitel 12. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst. Und dazu fordere ich euch auf. Also, mir fällt auf und ich finde es großartig, wie in der Heiligen Schrift immer wieder Wahrheiten, Realitäten, Dinge, die Gott getan hat, genommen werden und gesagt wird, so, und was ist die logische Konsequenz für dich und dein Leben? Im Alten Testament haben sie Tieropfer und Materialien, alles Mögliche gebracht. Wir sind im Neuen Bund. Und da gibt es auch Opfer, aber keine Totenopfer, sondern du selber sollst dich Gott zur Verfügung stellen, ihm hingeben, für ihn leben. Das ist die logische Konsequenz. Denk mal richtig gut nach. Du warst tot und bist lebendig geworden, damit du jetzt für Gott leben kannst. Vorher konntest du das gar nicht. Das ist der wahre Gottesdienst. Es geht zuerst und vor allem nicht, was du quasi leistest bezüglich Dienst. Es geht auch nicht darum, wie viel du spendest oder was du für andere Dinge einsetzt. Das ist zweitrangig. Wenn die Hingabe nicht stimmt, ist alles andere quasi für die Katz. Und da sind wir an diesem Punkt, wenn es um Dienst geht, beginnt das zuerst und vor allem in unserer Haltung gegenüber Gott. Und aus dieser Haltung gegenüber Gott folgen Taten, ganz logisch. Und Paulus sagt, ich fordere euch dazu auf. Denk nach über die Barmherzigkeit Gottes und lebt nicht mehr für euch selbst. Seid nicht mehr die Mitte eures Lebens. Und Gott kann irgendwo einen kleinen Bereich in deinem Leben, ja gut, dafür bin ich bereit, Gott dafür was einzusetzen. Aber die Mitte bin ich. Wenn ich Lust habe, was ich will, was ich meine, wenn du immer noch so denkst, wäre es ganz wichtig, dass du einen Schritt weiter gehst und nachdenkst, soll es wirklich alles sein, einfach erlöst zu sein und auf den Himmel zu warten? Und es geht dann weiter, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werden und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Ihr merkt, wir kommen durch den Glauben an Jesus Christus in eine neue Welt hinein und die Bibel sagt, denk jetzt um. Du hast lang genug nach den Prinzipien der Welt gelebt, gedacht, gehandelt. Jetzt kommen neue Prinzipien. In einer neuen Art und Weise lernen zu denken. Und das hat Folgen natürlich. Dein Wesen wird verändert. Es beginnt im Denken. Hier diesen Schluss zu ziehen, eigentlich gehört mein Leben ganz Gott. Das hat was mit Denken zu tun. Logischem, gesundem Denken. Und interessant ist es, dass erst Menschen, die ihr Leben grundsätzlich Gott zur Verfügung stellen, fähig werden, in einer Art und Weise den Willen Gottes zu erkennen, wie es andere nie fähig sein werden. Ihr seht hier den Zusammenhang. Gib dich hin, damit du erkennst. Ohne Hingabe kann man den Willen Gottes nicht in dieser Tiefe erkennen, wie jene, die sagen, ich stelle mich dir zur Verfügung. Gott dienen. Jetzt möchte ich auf ein paar Punkte eingehen. Jetzt konkret, nachdem wir von der Hingabe gesprochen haben, ja, es gibt quasi zwei Ebenen unseres Dienstes. Der eine Dienst hat ganz mit Gott selber zu tun. Es war mir jetzt schwierig, das so auf den Punkt zu bringen. Und der andere Dienst hat mit dem Nächsten was zu tun. So versuche ich das einmal ein bisschen aufzuteilen. Gott dienen, also hier ist in erster Linie und direkt Gott im Fokus. Gebetsdienst, wo ich mit Gott in Verbindung trete, ist Dienst für Gott. Das wird immer wieder in der Heiligen Schrift auch so formuliert. Sie dienten mit Gebet und Fasten. Die Hanna, die wich nicht vom Tempel, hat Gott gedient durch Gebet und Fasten. Und das ist ja auch ganz logisch. Wenn es um Gottesdienst geht und um Dienst für Gott, dann kommt zuerst und an erster Stelle die Anbetung Gottes hier. Anbetung und Dank. Wir verehren hoffentlich Gott als den Schöpfer aller Dinge. Wir verehren ihn als der, der uns liebt und in Christus erlöst hat. Wir verehren ihn als König. Das ist Dienst für Gott. Und da brauchst du nicht große Dinge leisten, sondern vielleicht einmal hergehen und dein Gebetsleben überdenken. Welchen Anteil hat es in deinem Gebetsleben, dass du sagst, und jetzt will ich an dich denken und dich anbeten? Wer bist du? Wofür kann ich dir danken? Und ihr wisst, dass wir in unseren Gebetszeiten, wo immer ich die Leitung habe, den Schwerpunkt immer darauf setze, wir beginnen mit Dank und Lob und Anbetung. Denk mal nach, wie ist es in deinen Gebeten? Wie viel Ganga Hola, Ganga Macha, Ganga Lurga, Ganga Schauer, dass Gott unser Gango ist, Gango? Und wie viel du, Gott? Also Gango, in der Schweiz sagt man das so ähnlich, wenn jemand immer gebeten wird, mach das, du jenes, gehe dorthin, mach das, das ist Gango. Ja, okay. Ja, überleg mal dein Gebetsleben. Wie viel mach, du, handle, bitte, ich bruch, der brucht und so weiter. Und wie viel Anteil ist du, Gott? Der Jesus im Vater unser beginnt damit, Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Das bedeutet, dass wir uns immer, wenn wir uns direkt an Gott wenden, bewusst sind, mit wem wir reden. Nicht irgendein Wesen, das höher ist wie wir, nein, wir reden mit dem Schöpfer des Himmels und der Erde. Er ist was ganz Besonderes und das können wir ihm doch auch sagen. Dein Reich komme, da können wir auch hergehen und können uns dafür einsetzen, dass für Mission gebetet wird, dass das Anliegen in der Gemeinde ist, die Herrschaft Gottes im Menschenleben, in Geschwistern soll reifen und wachsen. Dein Reich komme. In meinem Leben soll die Herrschaft Gottes wachsen und reifen. Er ist der Herr. Es gibt auch diesen Besitzdienst. Als Jesus mit seinen Jüngern unterwegs war, gab es eine Reihe von Frauen, die haben ihm gedient mit ihrer Habe. Das heißt, sie haben von dem Besitz, den sie haben, dafür gesorgt, dass Jesus und seine Jünger zu essen hatten. als Beispiel. Und so gibt es auch diesen Dienst für Gott, dass man mit seinem Besitz Gott ehrt. Das kann zum Beispiel bedeuten, dass man hergeht und sagt, danke Gott, dass ich ein Einkommen habe. Ist für mich nicht selbstverständlich. Ich nehme mindestens 10% meines Einkommens und stelle es dir zur Verfügung. Das ist Dienst für Gott. Und dass man hergeht und sagt, nehme ich mal irgendeine spezielle Sache und stelle es der Mission zur Verfügung. Oder habe ich irgendeinen Gegenstand, irgendeine eine Sache, wo ich Gott zur Verfügung, dass wir zum Beispiel Kleingruppe in Häusern machen. Da sind Menschen da, die stellen das zur Verfügung. Und so weiter. Ihr versteht. Und zwar ist hier der Fokus auch für Gott, damit sein Reich gebaut wird und dass Menschen unterstützt werden im Glauben. Oder der alles für dich tun Dienst. Kennt ihr den? Diesen alles für dich tun Dienst. Das ist die Haltung, dass man hergeht und sagt, alles was ich tue, tue ich für dich, Gott. Woher kommt diese Haltung? Wo wird uns die gelehrt? Sie wird uns gelehrt im Epheser- oder Kolosserbrief. Alles, was ihr tut, tut im Namen Gottes und tut alles, was ihr tut, für ihn. Und plötzlich kann alles zum Dienst für Gott werden. Es gibt ja diese ungesunde Teilung von Geistlichen und Weltlichen und so weiter. Die Bibel hat ein anderes Bild. Du kannst für Gott an deinem Arbeitsplatz der sein, den du in den Augen Gottes sein sollst. Für ihn diene ich. Du kannst als Vater, als Mutter, in der Erziehungsarbeit, als Ehepartner, als einer, der irgendwie in äußeren Zwängen drinnen ist, wo er nicht mehr ganz frei ist zu tun, was er unbedingt möchte im Reich Gottes, sagen, und jetzt lebe ich für dich. Ich lebe für dich als ledige Frau, als lediger Mann. Ich lebe für dich in meiner Krankheit. Ich tue das für dich. Alles für dich tun, Dienst. Das kann jeder Mensch, der Christ ist, in dieser Haltung leben. Für dich will ich der sein, den du dir gedacht hast, oder denn du dir denkst in dieser oder jener Lebenssituation. Nebenbei bemerkt, so wird dein Leben enorm sinnvoll und wertvoll. Denk mal bitte drüber nach. Der stille und praktische Dienst. Niemand weiß, ob du zu Hause Fürbitte tust. Niemand weiß das. Das ist ein stiller Dienst. Wenige sehen die Menschen, die hier putzen, dekorieren. Und die Technik wird erst dann bewusst wahrgenommen, wenn sie nicht funktioniert. Oder einfach sehen, was zu tun ist. Ich habe den Eindruck, es mangelt an Menschen, die ein Auge dafür haben, was zu tun ist. Merkt ihr, es ist eine solche Bandbreite. Und hier in dieser Haltung, Herr, ich mache das für dich. Es gibt so viele Möglichkeiten. Wir haben so einen engen Fokus. Unser ganzes Leben soll Dienst für Gott sein und kann Dienst für Gott sein, ob wir alt sind oder jung sind, große Kraft haben oder wenig Kraft haben. Das ist nicht das Thema. Gott verlangt von dir nicht Dinge, zu die du nicht fähig bist und wo du überfordert bist, sondern der Mensch, der du bist, in der Lebensphase, in der du bist, kannst du und sollst du Gott dienen. Nicht vergleichen mit anderen. Das ist ja eine schreckliche Sache. Ich möchte gern das, was der andere gut kann. Vergiss das, das blockiert nur und du wirst nicht der, der du eigentlich bist. Die Treue im kleinen Dienst, das ist heute nicht mehr modern, habe ich den Eindruck. Als ich ein junger Christ war, habe ich das oft gehört. Bewahr dich oder bewähre dich in kleinen Diensten, indem du sie treu tust. Das andere Sehen auf den ist Verlass. In kleinen Dingen. Wer im Kleinen treu ist, der wird es auch im Großen sein. Und wer im Kleinen untreu ist, der wird auch im Großen untreu sein. Leiter sollten ein Auge darauf haben, ob da Menschen sind, die bereit sind, kleine Dinge treu zu tun. Bewährt im Kleinen, denen kann man mehr anvertrauen. Wenn jemand nicht bereit ist, im Kleinen treu zu dienen, kann man ihm auch nichts Großes anvertrauen. Und dann kommt der öffentliche Dienst für den Herrn, das heißt Sonntagsschule, das heißt Predigen, das heißt Lehren, Kleingruppen leiten etc. etc. Dieser öffentliche Dienst, der ganz spezielle Herausforderungen mit sich bringt, wer sich einsetzt, setzt sich der Kritik anderer aus und nicht immer ist die fair und nicht immer ist die aus Liebe, aber man kann in diesem Dienst müde werden, man kann Selbstzweifel haben, man kann versagen, man kann in die Gefahr hineingeraten, etwas tun zu wollen, um Menschen zu gefallen. Diese Menschengefälligkeit, kommt das an, passt das, was sagen die anderen? Man kann in Stolz hineinkommen, wenn Dinge gut laufen, in Minderwertigkeit, wenn Dinge nicht gut laufen. Das sind so spezielle Herausforderungen. Aber dieser öffentliche Dienst, der ist in unseren Augen, in Augen vieler ist das, ja, das sind die großen Dienste. Nein, das ist ein Teil des Dienstspektrums. Und wenn die anderen nicht ihre Arbeit machen, wird es dann auch für die im öffentlichen Dienst schwierig werden. Aber das Besondere ist, in diesem Dienst wird man entwickelt. Da gibt es Herausforderungen, aber da gibt es auch großartige Unterstützung von Gott, dass du als Person dich weiterentwickelst. Es lohnt sich, hier sich einzubringen und damit anzufragen, kann es sein, dass Gott mir eine Gabe gegeben hat? Und diese Gabe wirst du nur erkennen, wenn du dich einbringst. Nicht auf dem Sofa zu Hause. Ich erinnere mich, als ich zum ersten Mal in einer Gemeinde in Dormen gepredigt habe, da hat einer gesagt, ich glaube, du hast eine Gabe. Oder der Wilfried Hoffmann in der Teestube, wo er mich predigen hörte, hat gesagt, ich glaube, du hast eine Gabe. Und das ist, wenn man sich einsetzt, kann man herausfinden, habe ich da eine Gabe oder habe ich keine Gabe? Das ist auch wichtig, denn soll ich ja was anderes tun oder kann ich was anderes tun? Also, nur im Einsetzen lernst du deine Gaben kennen und im Feedback, in der Reflexion, dass du von anderen kriegst, weißt du, was du gut tun kannst. Den anderen dienen, Geschwister, seid zu freier berufen. Also die Freiheit, das ist damit gemeint, ich muss nichts mehr leisten, um bei Gott angenommen zu sein. Ich muss nichts mehr leisten, um in den Himmel hineinzukommen. Ich muss nichts mehr leisten, um Kind Gottes zu sein. Ich bin es durch das, was Gott in Christus und seinen Heiligen Geist, ich bin frei. Aber dieser Freiraum, den ich bekomme, der will gestaltet werden. Und dieser Freiraum soll nicht als Vorwand, um die Wünsche eurer selbstsüchtigen Natur zu befriedigen sein. Gemeint ist damit, Paulus hat ja gesagt, ja sollen wir jetzt denn weitersündigen, damit die Gnade großartig wird. Vorwand. Ich muss ja nichts mehr leisten. Ich kann ja leben, wie ich will. Ich kann ja meinen eigenen Lüsten leben. Vorwand für die selbstsüchtige Natur. Ich bin frei. Sag mir nicht, dass ich etwas tun soll. Bring mich nicht unter eine Knechtschaft. Ich bin ja frei und ich tue, was ich will. Das ist ein Vorwand. Und der Vorwand ist, du bist frei, du musst nichts mehr leisten, also tu, was du willst. Und ich kann tun, was ich will. Ja, es gibt Menschen, Christen, die so reden. Ich verstehe das nicht. Das Ziel der Erlösung ist ja nicht, dass mir meine Schuld vergeben wird, damit ich weiterhin von mir selbstbestimmt lebe. Nein, jetzt bin ich frei geworden, um für Gott zu leben und dazu. Ich bin frei von der Macht der Sünde. Ich bin frei von, werde immer mehr frei vom weltlichen Denken. Ich bin frei von dem Zwang, das zu tun, was andere meinen und so weiter und so fort. Ja, wozu denn frei? Endlich soll aus deinem Leben das hervorkommen, was Gott sich bei der Schöpfung von Menschen gedacht hat. Und was bei Jesus in ganz vollkommener Art und Weise hervorgekommen ist. Dient einander in Liebe. Einander in Liebe dienen. Liebe beginnt, ich habe das schon mal gesagt. Ich weiß nicht, ich würde euch bitten, euch zu überlegen, wenn ihr in die Versammlung kommt, was ist eure innere Haltung? Seit einiger Zeit bete ich mit Waltraud oder persönlich, Herr Jesus, wenn ich jetzt Menschen begegne, Geschwister, dann hilf mir, interessiert zu sein, zugewandt sein, zu sehen, zu hören, wertschätzend da zu sein. Da beginnt Liebe. Und du bist nicht überfordert, sondern natürlich wäre es hilfreich, wenn du ein gewisses Maß an Einfühlungsvermögen hättest. Um irgendwie zu verstehen, wie es Menschen geht. Interessiert, zugewandt, wertschätzend, helfend. Das kann man lernen. Das ist Liebe. Der die Last des anderen trage Dienst. Einer trage die Last des anderen. Ja, Gott mutet uns durch Geschwister manchmal Lasten zu. Und die Einheit ist in Gefahr, weil hier Menschen vielleicht in einer Art und Weise handeln oder reagieren oder Persönlichkeiten sind, wo du sagst, wie kann man nur? Und da heißt es dann, wenn es nicht um Sünde geht, ertrage einer den anderen oder tragt einander in Liebe. Ja, die Gemeinschaft mutet uns was zu. Und da darf man dich auch belassen. Auch ein Bruder oder eine Schwester, die in Not ist, die kann, bitte richtig verstanden, eine Belastung sein. Ich meine das ganz positiv. Ich habe den Auftrag zu tragen, zu begleiten, da zu sein, Zeit investieren. Die Last des anderen tragen. Mich eins machen mit der Not. Darüber nachdenken, wie würde es denn mir gehen in der Situation. Im Hebräerbrief heißt es, nehmt Anteil an den Nöten, auch an den Verfolgten, ihr seid ja selber noch im Leib. Und damit sagt der Hebräerbriefschreiber, ihr wisst doch, wie Misshandlung sich anfühlt, ihr seid ja auch noch in einem Körper, ihr wisst, was Schmerzen bedeutet. Nehmt Anteil, identifiziert euch in gewisser Art und Weise und tragt das mit vor Gott. Und was ihr tun könnt, dann tut das. Und noch was, Hin und wieder werde ich konfrontiert mit lieben Geschwistern, die den Eindruck haben, jetzt haben sie mich schon so oft in Anspruch genommen, es ist ihnen nahezu peinlich. Jetzt immer und immer wieder und so. Und dann denke ich mir, das ist doch der Auftrag, dass ich trage. Und manchmal denke ich mir Folgendes. Ich bete, dass Dinge sich im Leben von Menschen verändern. Und sie verändern sich nicht. So. Da kommen wir ins Nachdenken. Will Gott einfach, dass ich dauerhaft weiterbete? Denn er kann Wunder tun. Er kann viel mehr tun, als wir bitten oder verstehen. Oder könnte es sein, dass Gott sagt, du sollst hier dranbleiben und tragen und helfen und ermutigen. Du hast eine Aufgabe. Versteht ihr den Gedanken? Ist das verständlich oder habe ich mich missverständlich ausgedrückt? Das ist eine neue Perspektive. Ich bin jetzt hier in dieser Welt an der Seite von diesem Bruder oder von dieser Schwester und da kann ich mich einbringen und tragen. Könnte das manchmal der Wille Gottes sein? Bedürftige Menschen, Christen sollen sie unterstützen, wie ich bedürftig sind und die Stelle Gottes in dem Sinn einnehmen. Nimm deinen Platz ein und sei ein guter Verwalter deiner Gaben. Gott hat dir Gaben geschenkt, ganz natürliche Gaben, Fähigkeiten, die du hast, die dir vielleicht ganz selbstverständlich vorkommen. Andere sagen, ich würde es auch gern tun. Es gibt diese Geistesgaben, Gaben, die erst durch die Wiedergeburt in dein Leben hineingekommen sind. Und jetzt bist du Verwalter. Du hast was, du hast ein Potenzial. Ist es dir von Gott umsonst gegeben worden, so dass die anderen nichts davon haben? Oder bist du ein Verwalter, der sagt, ich habe das, ich kann das, ich gebe das weiter, ich entwickle das weiter. Sei ein guter Verwalter. Was machst du mit deinem Leben? Und was ist Kraft und Ziel des Dienstes? Übt jemand einen Dienst aus, soll er die Kraft in Anspruch nehmen, die Gott ihm dafür gab. Das ist das, wovon wir leben. Wir sind nicht auf unsere eigenen Ressourcen angewiesen, sondern wir haben einen Heiligen Geist, wir haben Kraft und Gott gibt uns Kraft zum Dienst und wir sollen nicht blockiert sein, weil wir sagen, ich schaffe das nicht. Und jede einzelne Gabe soll mit der Hilfe von Jesus Christus so eingesetzt werden, dass Gott geehrt wird. Das ist das Ziel des Dienstes. Gott soll geehrt werden, dass aus einem Leben, das vorher unbrauchbar war für Gott, etwas herauskommt, wo Gott groß gemacht wird. Und alle Dienste in der Gemeinde haben das Ziel, Gott soll geehrt werden, verherrlicht werden. Er steht im Zentrum, ihm gehören der Ruhm und die Macht für immer und ewig. Und da haben wir ständig zu lernen. Und immer dann, wenn ich den Eindruck habe, da schleichen sich in meine Dienste unlautere Motive ein. Ich frage mich, kommt das an? Oder ähnliche Dinge. Manchmal sind Dinge vermischt. Und da kann ich jederzeit hergehen und sagen, das lege ich ab. Ich richte meine Gedanken darauf, dass du geehrt wirst. Und ich bin immer ständiger Lernprozess, wenn es darum geht, wie wichtig ist mir das Feedback von Menschen. Ihm gehören der Ruhm und die Macht für immer und ewig. Früher haben wir mal ein Lied gesungen. Irgendeinen Platz hat Gott, an dem will er dich haben. Irgendetwas kann kein anderer Mensch so gut wie du. Irgendwo wirst du von ihm gebraucht mit deinen Gaben. Und wenn du ihn fragst, dann weist er dir die Arbeit zu. Hast du schon in trüben Stunden Mitleid mit dir selbst gehabt? hast du auch schon oft gefunden. Du seist unbegabt, dieses um sich selber drehen. Kannst du trösten und beraten, hören, wenn ein anderer klagt. Oft will Gott nicht große Taten, Liebe ist gefragt. Willst du das mit anderen teilen, was dir Gott gegeben hat? Willst du reden, helfen, heilen, so wie er es tat? Irgendeinen Platz hat Gott, an dem will er dich haben. Für mich, in einer Phase, wo ich mich gefragt habe, Herr, was soll ich denn tun? Ein ganz wichtiges Lied. Was soll ich denn tun? Wo willst du mich haben? Du hast einen Platz. Aber er hat es für dich auch. Er hat einen Plan für dich. Und ich möchte abschließen mit einer, weiß nicht, wie man das nennt. Ihr könnt dann danach das bezeichnen. Ich habe mir gedacht, ich mache zum Schluss so was, eine Wanderung mit euch. Wenn man Christ wird, ist es so, als ob man in einer Gondel aus der Tiefe der Welt heraufgefahren wird. Du musst nichts leisten. Es geht alles von selber. Du steigst aus auf der Reiteralm. Oben, siehst runter ins Tal. Das ist für mich ein Bild von Bekehrung und Wieder. Du bekommst eine neue Perspektive. Kostenlos. Ja, hat vielleicht was gekostet, indem du Dinge losgelassen hast und so. Aber grundsätzlich, okay, jetzt gehen wir weiter. Und wir überlegen uns, wohin soll man denn gehen? Jetzt bin ich hier, wohin gehen wir? Wir überlegen uns, wir gehen zum Spiegelsee. Und am Anfang gibt es so Windelwagerweg. Das muss ich übersetzen. Eine Windel ist das, was Babys haben, wo sie hineinmachen können. Ein Wagerl ist ein Kinderwagen. Und jetzt gibt's also einen Weg für Eltern, die ein kleines Baby haben, ein Kleinkind haben, das noch in den Windeln ist und einen Wagen haben. Und das ist der Windelwagerlweg. Das ist der einfache Weg. Das ist dann nicht so anstrengend, da ist nicht so holprig. Und am Anfang des Christenlebens ist es manchmal so, dass man Windelwagerlweg geht. Es geht alles gut. Wir dürfen uns freuen, sind glücklich. Und dann wird's aber ein bisschen schwierig. Und wir haben manchmal so Wegsituationen, wo wir Menschen neben uns haben, die uns begleiten. Wie wertvoll. Aber manchmal auch Wege in der Sonne, wo niemand uns begleitet, außer der Herr. Wo wir ganz einsam sein können, je nach Dienst. Wo wir nicht verstanden werden. Das gehört auch dazu, aber das geht aufwärts. Manchmal gibt es Stellen auf diesem Weg, wo es ein bisschen dunkel ist, felsig, steinig, Wurzeln, nicht so ganz einfach. Es gibt verschiedene Phasen im Weg des Christen, auch im Weg des Dienstes. Und manchmal gibt es so Bänkle, wo man hinsitzen darf, ein wenig ausruhen. Ich weiß nicht, ob ihr auch mal hin und wieder so in eurem Glauben diese Situation erlebt habt, wo er sagt, es hört nicht auf. Kann es nicht irgendwann einmal ruhig wieder werden? Und ihr merkt, doch irgendwann wird es wieder ruhig. Kann man hinsitzen, durchatmen, bevor man den nächsten Anstieg in Anspruch nimmt. Schön, wenn man ein bisschen ausruhen kann, aber man kommt immer höher. Der Überblick wird immer weiter. Man sieht, wir kommen langsam zum Ziel und dann sind wir am Spiegelsee in einer Höhe von 1860 Meter. Und jetzt wissen wir, warum er Spiegelsee heißt. Er spiegelt wunderbar alles. Ist da ein See bei den neuen Plätzen, neuen Schätzen in Österreich, der gewählt? Wir sind am Ziel angekommen. Und da gäbe es noch vieles zu sagen für diesen ganzen Prozess, wenn man unterwegs ist. Das Entscheidende ist, am Ziel angekommen, nicht aufgegeben zu haben. Oder Paulus würde sagen, ich habe den Lauf vollendet. Ich habe mit meinem Leben das gemacht, was der Plan Gottes für mich war. Man blickt zurück mit vielen schönen Erfahrungen und hoffentlich ist es auch für dich so, dass du eines Tages am Ende deines Lebens sagen kannst, ich meine den Lauf vollendet zu haben. Ich bin in der Schule Gottes geblieben. Ich bin nicht ausgebrochen. Ich habe nicht aufgegeben mit der Hilfe des Heiligen Geistes. Und ich muss, wenn ich oben bin am Ziel, ihm die Ehre geben, weil das Realität ist. Ohne ihn wäre das nicht möglich gewesen. Immer wieder Wegweisung etc. etc. Und darum lade ich dich ein. Lass dich ein auf diesen Prozess des Dienstes und mach die Erfahrungen, die auf diesem Weg gemacht werden. Und ich wünsche dir und mir, am Ende unseres Lebens sagen zu können, ich habe den Lauf vollendet. Jetzt kann ich gehen. Möchte beten. Vater im Himmel, ohne dich, wo käme Kraft und Mut mir her? Ohne dich, wer nähme meine Bürde wehr? Ohne dich zerstieben würden wir im Nu glauben, hoffen, lieben. Alles Herr bist du. Komm, hilf uns, rede zu unseren Herzen, damit wir die rechten Schlüsse ziehen und die rechten Entscheidungen treffen. Und das sind, was du dir gedacht hast, als du uns geschaffen und wiedergeboren hast. Amen.